Willkommen bei einem Mini-Hörbuch von Dr. Herbert Mück zum Thema Umgang mit Diagnosen. Damit Sie aus diesem Angebot größtmöglichen Nutzen ziehen, erhalten Sie im Weiteren stark verdichtete Informationen. Diese orientieren sich an dem Motto: In möglichst kurzer Zeit möglichst viel erfahren und daraus vielleicht sogar schon zu lernen. Ich empfehle Ihnen daher, sich das Folgende konzentriert anzuhören und während dieser Zeit auf andere Tätigkeiten möglichst zu verzichten. Doch nun genug der Vorrede. Lassen Sie sich anregen und machen Sie aus den folgenden Gedanken für sich das Beste. Umgang mit Diagnosen. Diagnosen sind menschliche Konstrukte, die kommen und gehen. Was heute noch als normal gilt, kann morgen schon krank sein und umgekehrt. Ein gutes Beispiel ist die Homosexualität, die vor noch nicht allzu langer Zeit offiziell als Krankheit galt. Millionen von homosexuellen Menschen wurden von einem Tag auf den anderen allein dadurch geheilt, dass man beschloss, Homosexualität aus den offiziellen Krankheitsverzeichnissen, man bezeichnet sie auch als Diagnoseschlüssel, zu streichen. Ähnliche erstaunliche Entwicklungen sind beispielsweise auch bei der Diagnose ADHS, eine Abkürzung für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, zu verzeichnen. Sie hieß bis vor einiger Zeit noch MCD, eine Abkürzung für minimale zerebrale Dysfunktion und rechtfertigt heute die Gabe von Medikamenten mit teilweise erheblichen Nebenwirkungen. Viele Diagnosen kommen nur deshalb zustande, weil die Gesellschaft mit dem Verhalten des Betroffenen nicht zurechtkommt und ihn deshalb als veränderungs- und behandlungsbedürftig etikettiert. Als Beispiel erwähne ich gerne die sogenannten Verhaltensgestörten. Dieses Wort suggeriert, dass die Betroffenen gestört sind. Tatsächlich ist es aber in der Regel die Umwelt, die sich am Verhalten eines Einzelnen stört. Dem angeblich Gestörten macht es dagegen oft regelrecht Spaß, zu lärmen, Unsinn zu machen oder sich in sonstiger Weise auffällig zu benehmen. Durch das Etikett Verhaltensstörung wird nun das Problem, dass ein Mensch und seine Umwelt nicht so gut zusammenpassen, einseitig einem Einzelnen zugeschrieben. Die Umwelt kann es sich bequem machen und braucht sich nicht zu fragen, ob sich das Problem nicht auch durch größere Toleranz oder Änderung der gesellschaftlichen Spielregeln und Erwartungen lösen lassen könnte. Manche politischen Systeme entsorgen auf diese Weise auch unliebsame Dissidenten. Viele Diagnosen sind Kategorien. Nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip fällt man darunter oder nicht. Diese Betrachtungsweise trifft sicherlich manchmal zu. Beispiel: Ein bisschen schwanger gibt es nicht. Der allgemeinen Lebenserfahrung entspricht aber mehr die Betrachtungsweise, dass sich Lebensprozesse auf einem breiten Spektrum abspielen. So kann man etwas, mittelstark oder schwer, depressiv, müde oder ängstlich sein. Ab wann liegt also offiziell eine Depression, eine Schlafstörung oder eine Angstkrankheit vor? Ab wann gilt man als geheilt? Wie viel Angst und Depression sind mit Gesundheit noch vereinbar? Wann ist man wirklich ganz gesund? Diagnosen hängen immer auch von dem ab, der sie stellt. Wer mit Kieferschmerzen nacheinander zum Hals-Nasen-Ohrenarzt, Neurologen, Orthopäden, Psychiater, Internisten oder Zahnarzt geht, wird unter Umständen 6 unterschiedliche Erstdiagnosen erhalten. Denn jeder Behandler wird Symptome bevorzugt vor dem Hintergrund seiner eigenen Erfahrungen einordnen. Im Beispielsfall könnte der Betreffende mit folgenden Diagnosen von seinen Arztbesuchen zurückkommen: Ohrspeicheldrüsenerkrankung, diagnostiziert vom Hals-Nasen-Ohrenarzt, Trigeminusneuralgie, ein Nervenleiden, diagnostiziert vom Neurologen, Arthrose des Kiefergelenks, diagnostiziert vom Orthopäden, stressbedingte Verspannung der Kiefermuskulatur, diagnostiziert vom Psychiater, Rheuma oder in den Kiefer ausstrahlende Herzschmerzen, diagnostiziert vom Internisten, oder Vereiterung des Backenzahns, diagnostiziert vom Zahnarzt. Aus den genannten Gründen ist es mir wichtig, mit meinen Patienten über ihre Diagnosen zu verhandeln. Dadurch möchte ich vermeiden, dass vor allem psychische Diagnosen als etwas Schicksalhaftes angesehen werden, das ausschließlich mit dem Patienten selbst zu tun hat und dass man nicht mehr oder nur mit größter Mühe los wird. Diagnosen sind für mich vor allem dann wichtig, wenn eine Behandlung gewünscht wird, die von einer Versicherung bezahlt werden soll. Auch unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten und zum Zweck der Qualitätskontrolle macht es Sinn, mit Hilfe von Diagnosen Vergleichbarkeit zu ermöglichen. Nicht zuletzt haben Diagnosen auch etwas Beruhigendes. Ein unklares Symptom erhält dadurch einen Namen, der meist mit einem Behandlungsschema verknüpft ist. Dies verringert das Gefühl von Unsicherheit und weckt die Erwartung, dass das weitere Geschehen berechenbar ist. Ärzte und Psychotherapeuten pflegen oft einen zwiespältigen Umgang mit Diagnosen. Unter politischen Gesichtspunkten halten es manche für wichtig, bei jedem Patienten möglichst viele Diagnosen zu dokumentieren, zum Beispiel um die Schwierigkeit der Behandlung zu belegen und der Öffentlichkeit ein genaues Bild der Krankheitssituation in Deutschland zu vermitteln. Im Hinblick auf den eigentlich Betroffenen plädieren wieder andere dafür, möglichst wenige Diagnosen festzuschreiben, nämlich um unnötige Stigmatisierungen zu verhindern und dem Patienten nicht unnötige Barrieren in den Weg zu stellen, etwa wenn dieser später einmal in eine private Krankenversicherung wechseln oder eine Lebensversicherung abschließen möchte. Fazit: Scheuen Sie sich nicht, mit Ärzten und Psychotherapeuten über Ihre Diagnosen zu diskutieren und diese gegebenenfalls auch zu revidieren. Damit sind Sie und ich bereits am Ende des Mini-Hörbuchs angelangt. Welche Gedanken haben Sie angesprochen? Kam irgendetwas in Ihnen bereits jetzt ins Schwingen? Oder wie man auch sagt, in Resonanz? Vielleicht werden Sie erst später erleben, dass Ihnen plötzlich ein Licht aufgeht, weil Sie sich an Gehörtes erinnern. Gönnen Sie sich jetzt einige Minuten, damit sich das Gehörte in Ruhe setzen und in Ihrem Gedächtnis verankern kann. Machen Sie sich für Wichtiges Notizen oder besorgen Sie sich im Internet den Text zu diesem Hörbuch. Wenn das Gehörte sofort mit anderen Informationen oder Aufgaben konkurrieren muss, wird nur wenig haften bleiben. Vielleicht wollen Sie Ihrem Unterbewusstsein auch die Chance geben, wichtige Gedanken und Anregungen des Hörbuchs dauerhaft zu verinnerlichen. Dann empfehle ich Ihnen, sich das Hörbuch nach folgendem Rhythmus wiederholt anzuhören. Von heute an gerechnet in einem, in drei und dann in sieben Tagen und schließlich in einem Monat noch einmal. Wenn Sie sich durch die Inhalte wirklich angesprochen fühlen, wird es sich für Sie sogar lohnen, sich alle Vierteljahre noch einmal mit dem Hörbuch zu beschäftigen. Vielen Dank für Ihr Interesse und gute Erfahrungen mit dem Gehörten. Ihr Dr. Herbert Mück.